Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Auseinandersetzung. Wir haben da was Spezielles für Sie vorbereitet. Wir schauen uns heute mal die Spielregeln in der deutschen Pflege genauer an. Also, wer darf eigentlich was machen? Und wer trägt die Verantwortung, wenn es mal nicht rund läuft? Es geht konkret um Begriffe wie Delegation, Remonstration und diese sogenannten Vorbehaltsaufgaben. Die Infos dazu, die stammen aus Schulungsunterlagen von einer Berufsfachschule für Pflegefachhilfe. Unser Ziel ist es, Ihnen da einen klaren Blick zu verschaffen auf dieses System. Das ist ja oft so ein Balanceakt, oder? Zwischen effizienter Arbeitsteilung auf der einen Seite und, naja, der Sicherheit für Patienten und eben auch fürs Personal auf der anderen.
Ja, genau. Und diese Regeln, die sind wirklich das A und O für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Absolut grundlegend. Sie legen fest, wie Ärzte, wie Pflegefachkräfte, wie Pflegehilfskräfte miteinander umgehen sollen, wer welche Verantwortung hat und wie eben sichergestellt wird, dass die Qualität am Ende stimmt. Ohne dieses Verständnis, da tappt man schnell im Dunkeln, was Zuständigkeiten angeht.
Okay, dann leuchten wir da mal rein. Fangen wir doch mal mit der Delegation an. Das klingt ja erstmal so nach Aufgaben weitergeben, stimmt's? Vom Arzt zur Pflegekraft zum Beispiel.
Im Kern ja, genau das ist es. Delegation heißt Übertragung von Aufgaben, aber eben auch der Kompetenzen, die dazu gehören und der Verantwortung. Im Pflegekontext ist das oft die Weitergabe ärztlicher Tätigkeiten an qualifizierte Pflegefachkräfte wohlgemerkt. Wichtig ist dabei aber, der Arzt, der delegiert, der gibt nicht seine komplette Verantwortung ab. Die bleibt bei ihm, die Letztverantwortung. Er muss die Pflegekraft auch, wenn nötig, anleiten und die Arbeit kontrollieren. Das gehört auch dazu. Es entsteht also, wie soll ich sagen, eine geteilte Verantwortung. Der Arzt für die Delegation an sich war die okay. Und die Pflegekraft für die Ausführung war die korrekt.
Das macht Sinn. Doppelte Absicherung quasi. Aber sicher kann nicht jede ärztliche Tätigkeit einfach so weitergereicht werden. Da gibt's doch bestimmt Grenzen, oder?
Absolut. Die gibt es. Ganz klar definiert sogar. Delegiert werden dürfen nur ärztliche Tätigkeiten, bei denen der Arzt nicht höchstpersönlich handeln muss. Die klassischen Beispiele, die stehen auch in den Unterlagen. Das sind so Sachen wie Tabletten nach Plan geben oder Blutentnahmen oder auch mal eine intramuskuläre Spritze. Wichtig ist aber der Adressat. Die ärztliche Anordnung darf nur an Personen gehen, die nach dem Pflegeberufegesetz, dem PFBG, qualifiziert sind. Das sind normalerweise die staatlich geprüften Pflegefachkräfte, also die mit der dreijährigen Ausbildung.
Okay, die Fachkräfte. Aber was ist mit den vielen Pflegehilfskräften, also den Helferinnen und Helfern, den Assistenten? Dürfen die solche ärztlich delegierten Aufgaben auch machen? Das ist ja auf die Realität, im Heim oder auf Station.
Ja. Das ist ein Punkt, der sorgt immer wieder für Diskussionen. Ja, es ist möglich unter bestimmten Umständen, aber die Hürden sind da wirklich hoch. Und es läuft meistens nicht direkt vom Arzt zur Hilfskraft. Das ist wichtig. Die Delegation geht dann sozusagen über Bande, also durch eine fachvorgesetzte Stelle. Die Pflegedienstleitung zum Beispiel, und die muss dann sehr, sehr genau prüfen. Im Grunde läuft das so. Die Leitung muss für jede einzelne Maßnahme, nicht pauschal, nachweisen können, dass die Hilfskraft, die das machen soll, dass die eben nicht nur mal kurz angelernt wurde, sondern nachweislich das Wissen und die praktischen Fähigkeiten hat, um diese Aufgabe sicher zu machen. Und zwar in der gleichen Qualität wie eine Fachkraft. Das ist der Anspruch. Da reicht keine pauschale Erlaubnis für alles Mögliche. Die Verantwortung für diese Prüfung, diese Auswahl, man könnte sagen so eine Art TÜV für die Aufgabe und die Person, die liegt allein bei der Fachkraft oder der Leitung. Das ist übrigens eine dieser Vorbehaltsaufgaben, da kommen wir gleich noch drauf.
Puh, das klingt aber nach einer enormen Verantwortung für die Stationsleitung oder die PDL. Das im Alltag für jede Aufgabe, für jede Hilfskraft einzeln sicherzustellen, ist das denn, Hand aufs Herz, realistisch umsetzbar im oft hektischen Betrieb?
Das ist genau die Gretchenfrage, die sich in der Praxis stellt. Absolut. Die Quelle betont aber eben die Notwendigkeit dieser strengen Prüfung. Es geht um Patientensicherheit. Hilfskräfte ohne spezifische, nachgewiesene Qualifikation für eine Aufgabe, die eigentlich Fachkräften obliegt, dürfen diese schlicht nicht übernehmen. Da gibt es rechtlich gesehen keinen Spielraum. Punkt.
Verstehe. Das ist also die eine Seite. Aufgaben werden verteilt, mit klaren Regeln, mit Hürden. Aber was ist auf der anderen Seite? Was, wenn die Person, die die Aufgabe ausführen soll, egal ob Fach- oder Hilfskraft, Bedenken hat? Wenn das Bauchgefühl Stopp sagt oder man sich unsicher fühlt?
Genau, dafür gibt es das Remonstrationsrecht. Remonstrieren, das heißt erstmal Widerspruch einlegen. Eine erneute Prüfung verlangen. Man signalisiert, Moment mal, da passt was nicht. Bitte nochmal drauf schauen. Noch wichtiger ist aber, und das betonen die Unterlagen auch sehr stark, die Remonstrationspflicht. Das ist kein Kann, sondern ein Muss. Eine Pflegeperson ist verpflichtet, die Ausführung abzulehnen, wenn sie sich fachlich nicht oder nicht ausreichend qualifiziert fühlt. Sie muss sich also selbst kritisch prüfen. Diese Eigenprüfung ist entscheidend.
Man muss also den Mund aufmachen, muss Nein sagen, wenn man glaubt, das nicht sicher zu können. Was passiert denn, wenn man es trotzdem macht, vielleicht aus Angst vor Ärger oder so? Und dann geht was schief. Kann man dann sagen, aber die Chefin hat's das angeordnet?
Nein. Dieser Versuch, sich rauszureden, der funktioniert nicht. Da sind die Quellen eindeutig. Wer eine Anordnung ausführt, obwohl er erkannt hat oder hätte erkennen müssen, dass er der Aufgabe nicht gewachsen ist und es kommt dann zu einem Schaden, der handelt fahrlässig. Das ist dann das sogenannte Übernahmeverschulden. Die Konsequenz ist die persönliche Haftung für den Schaden, der entstanden ist. Die Anordnung allein, die entlastet einen da nicht, wenn die eigene Einschätzung eigentlich dagegen sprach. Man muss aktiv werden, wenn man Zweifel hat.
Gilt diese Pflicht zum Widerspruch denn auch gegenüber ärztlichen Anweisungen? Ich meine, Ärzte tragen ja doch die medizinische Letztverantwortung.
Ja, auch da gilt das Prinzip, grundsätzlich darf und soll man natürlich auf die Richtigkeit ärztlicher Anordnungen vertrauen. Das ist ja die Basis. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, dieses Vertrauen darf nicht blind sein. Niemals. Stellt eine Pflegekraft fest, dass eine ärztliche Anweisung offensichtlich falsch ist. Die Unterlagen nennen da Beispiele wie falscher Patient, falsches Medikament, eine völlig absurde Dosierung. Dann muss sie das sofort ansprechen. Unverzüglich. Die Pflicht zur Remonstration besteht immer dann, wenn die Pflegekraft die Anweisung fachlich nicht sicher ausführen kann oder auch aus körperlichen, vielleicht sogar seelischen Gründen. Wer diese Pflicht ignoriert und wider besseres Wissen handelt, der trägt bei einem Schaden eine Mitschuld und haftet mit.
Das heißt, die Pflegekraft steht da echt in der Verantwortung. Nicht nur ausführen, sondern auch kritisch mitdenken und notfalls Nein sagen. Auch gegenüber Vorgesetzten oder Ärzten. Das ist ja einerseits eine ziemliche Belastung, kann ich mir vorstellen, andererseits aber auch ein Schutzmechanismus, oder?
Absolut. Genau das ist es. Die Remonstrationspflicht schützt letztlich beide Seiten. Den Patienten vor Fehlern, klar, aber eben auch die ausführende Pflegeperson vor rechtlichen Konsequenzen und auch vor dem Gefühl, zu etwas gedrängt worden zu sein, dem man sich nicht gewachsen fühlt. Es ist ein wichtiges Korrektiv im System.
Das leuchtet ein. Jetzt haben wir über Delegation gesprochen, über Remonstration. Sie hatten vorhin schon kurz das Pflegeberufegesetz angesprochen und diesen Begriff Vorbehaltsaufgaben. Das Gesetz ist ja relativ neu, hat die Ausbildung vereinheitlicht, richtig? Können Sie das nochmal genauer einordnen?
Korrekt. Das Pflegeberufegesetz, das greift ja seit 2020. Es hat die früheren getrennten Ausbildungen Altenpflege, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengeführt, eben Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann. Und diese generalistische Ausbildung, die ist die Voraussetzung für die Wahrnehmung der sogenannten Vorbehaltsaufgaben. Die stehen in Paragraph 4 des Gesetzes.
Vorbehaltsaufgaben? Der Name klingt schon irgendwie exklusiv. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
Ja. Der Name ist Programm. Es sind Tätigkeiten, die ausschließlich von diesen Pflegefachkräften, also mit dreijähriger Ausbildung oder entsprechendem Studium, durchgeführt werden dürfen. Weder Ärzte noch Assistenz- oder Hilfskräfte dürfen diese Aufgaben übernehmen. Auch der Arbeitgeber kann sie nicht einfach an andere Berufsgruppen übertragen. Das ist gesetzlich festgelegt. Das Gesetz nennt da drei Kernbereiche. Erstens. Herauszufinden und festzulegen, was ein Patient oder Bewohner individuell an Pflege braucht, also die professionelle Bedarfsermittlung. Zweitens, den gesamten Pflegeprozess zu organisieren, zu gestalten und zu steuern, also planen, koordinieren, den Verlauf im Auge behalten, das Management des Prozesses sozusagen. Und drittens, die Qualität der Pflege ständig zu analysieren, zu bewerten, zu sichern und auch weiterzuentwickeln. Also die kontinuierliche Verbesserung im Blick haben. Das ist der dritte Punkt.
Moment mal, das finde ich jetzt aber spannend. Wenn das die exklusiven Aufgaben sind, Bedarfsermittlung, Prozesssteuerung, Qualitätssicherung, dann heißt das ja im Umkehrschluss, die eigentliche Durchführung der Pflegemaßnahmen, also das Waschen, Essen anreichen, Medikamente nach Plan geben, Wundversorgung nach Anweisung, das gehört nicht zu diesen exklusiven Vorbehaltsaufgaben? Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Das ist vielleicht der Punkt, der am meisten überrascht. Und der wird in den Unterlagen auch explizit so benannt. Die Durchführung der konkreten pflegerischen Handlungen und auch deren Dokumentation, die sind keine Vorbehaltsaufgaben im Sinne des Gesetzes. Das bedeutet, diese Tätigkeiten können und sollen in der Praxis auch an andere qualifizierte Personen delegiert werden, also auch an Pflegehilfskräfte. Natürlich immer unter Beachtung der strengen Regeln, die wir schon besprochen haben, ganz klar. Aber auch wenn die Durchführung delegiert wird, die Gesamtverantwortung für die Planung, die Steuerung, die Überwachung des Prozesses, die bleibt bei der Pflegefachkraft. Sie muss sich eben davon überzeugen, dass die Person, an die sie delegiert, auch geeignet ist.
Das ist eine wirklich wichtige Unterscheidung. Der eigentliche Clou, der vielleicht oft übersehen wird, ist also, die Kernaufgaben der Top-Pflegefachkräfte sind laut Gesetz gar nicht primär die Hands-on-Arbeit am Bett, die kann ja delegiert werden, sondern es ist das Denken, das Planen, das Steuern des Ganzen. Die Verantwortung verschiebt sich also stark weg von der reinen Ausführung hin zur Organisation und zur Qualitätssicherung.
Exakt. Das Gesetz stärkt die Rolle der Pflegefachkraft als Managerin, als Manager des Pflegeprozesses und als Garant für die Pflegequalität. Die Vorbehaltsaufgaben zielen genau auf diese Steuerungs- und Sicherungsfunktionen ab. Das ist der Kern.
Können Sie uns vielleicht noch ein Gefühl dafür geben, was typischerweise nicht unter diese Vorbehaltsaufgaben fällt und somit potenziell delegierbar ist? Gibt es da Beispiele in den Unterlagen, die vielleicht über die reine Grundpflege hinausgehen?
Ja, die Quelle listet da eine ganze Reihe auf. Also neben der Durchführung der Pflege selbst und der Dokumentation sind das zum Beispiel Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten oder zur Gesundheitsförderung erkennen und durchführen. Patienten und ihre Angehörigen beraten und anleiten, also wie sie mit Gesundheitsproblemen umgehen können. Auch Maßnahmen zur Rehabilitation unterstützen, also helfen, Fähigkeiten zu erhalten oder wiederzuerlangen, auch bei Demenz zum Beispiel. In Notfällen lebensrettende Sofortmaßnahmen einleiten, bis der Arzt dann da ist. Auch die Anleitung von anderen Mitarbeitern oder Ehrenamtlichen gehört dazu. Dann natürlich die eigenständige Durchführung von ärztlich angeordneten Maßnahmen, also das ist ja der klassische Delegationsbereich, den wir hatten. Und, auch wichtig, die Zusammenarbeit und die Kommunikation im Team mit anderen Berufsgruppen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Sie hören schon, das ist ein weites Feld. Aufgaben, die prinzipiell weitergegeben werden können, solange eben die Gesamtsteuerung und die Qualitätssicherung bei der Pflegefachkraft liegen.
Das war jetzt wirklich ein dichter Ritt durch Paragraphen und Zuständigkeiten. Was heißt das nun alles zusammengefasst für Sie als Hörer? Wir sehen ein System mit mehreren Säulen, kann man sagen. Die Delegation soll helfen, die Arbeit effizient zu verteilen. Klar. Die Remonstrationspflicht ist ein wichtiges Sicherheitsnetz.
Für alle Beteiligten.
Und die Vorbehaltsaufgaben sollen sicherstellen, dass die Kernprozesse der Pflege, also Planung, Steuerung, Qualität, von hochqualifizierten Fachkräften verantwortet werden. Es ist ein ständiges Austarieren, ein Abwägen.
Absolut. Es wird sehr deutlich, welche hohe Verantwortung Pflegefachkräfte heute tragen. Eben nicht nur als Ausführende am Bett, sondern vor allem als Planende, als Steuernde, als Qualitätssichernde. Das Gesetz unterstreicht diese wirklich anspruchsvolle Rolle. Gleichzeitig gibt die Remonstrationspflicht allen Pflegenden ein starkes Recht und eben auch die Pflicht, für Sicherheit einzutreten und auch mal Grenzen aufzuzeigen. Das System baut auf klaren Qualifikationen auf Vertrauen, aber eben auch auf Kontrollmechanismen. Alles, um eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Und zum Schluss vielleicht noch ein Gedanke zum Mitnehmen, der ergibt sich so ein bisschen aus den Quellen.
Die interdisziplinäre Kommunikation, also das Reden miteinander im Team, wurde ja als eine nicht vorbehaltene Aufgabe genannt, also etwas, das alle tun können und sollen. Könnte es vielleicht sein, dass eine wirklich gute, offene, wertschätzende Kommunikation zwischen allen Beteiligten, also Ärzten, Fachkräften, Hilfskräften, Therapeuten, aber auch den Patienten selbst und ihren Angehörigen, dass diese Kommunikation im Alltag vielleicht genauso viel zur Qualität der Pflege beiträgt wie die formale Einhaltung jeder einzelnen Regel? Etwas, das über die reinen Vorschriften hinausgeht und vielleicht den entscheidenden Unterschied macht? Denken Sie mal drüber nach.